Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten, spontansten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Leckrein-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lohri und gegenüber von mir sitzt, ich glaube immer noch in dunkelblau, der wunderbare, großartige, sensationelle Patrick Grothmann. Habe die Ehre, Patrick.
Christian im Feinripp-Unterhemd, auch selten, aber gibt es immer noch.
Es gibt es immer noch.
Alter, was ist denn hier los?
Wir sind da zur Einordnung der Weltlage heute hier.
Wir wollten eigentlich ursprünglich jetzt ausschließlich über den Wahlausgang sprechen, den wir selber oder auch ihr draußen oder wir uns auch wirklich sehnlichst herbei gewünscht haben. Und und jetzt kommt noch die Situation hinzu, dass auch die Koalition zerbricht.
Vollkommen richtig. Und wir sind tatsächlich in einer Pattsituation. Wir beide, ihr habt mir eigentlich bezüglich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut natürlich, dass ich mit meiner
Einschätzung
und durch die Peripherie wahrnehmende Art die Lage in der USA habe richtig einschätzen können, dass Trump gewinnen wird. Auf der anderen Seite hast du immer das Ampel aus frühzeitig prognostiziert, was jetzt definitiv auch der Fall ist. Also wir haben deswegen machen wir wahrscheinlich auch diesen Podcast, weil wir unterschiedlichen Blickwinkel mit ähnlicher Haltung auf
unsere Meinung
gefühlte auch, Wahrheiten haben.
Unsere Meinung auch weit voraus sind oft, ja.
Genau. Und also zumindest immer einer von uns.
Ja.
Und auf den können wir uns dann zur Not dann auch immer berufen. Mhm. Genau. Lass uns ganz strukturiert vorgehen. Wir würden jetzt zuerst die US-Wahl angehen und dann uns kurz ein bisschen um Deutschland kümmern. Und das Richtig. Machen wir jetzt aber ziemlich kurz.
Ja, alles. Das wird jetzt ein ganz kurzer Podcast. Einerseits freue ich mich ja für dich, dass du gewonnen hast, was mir aber auch gleichzeitig ärgert, weil ich habe es in dieser Deutlichkeit, was in den USA passiert, nicht kommen sehen. Glaube ich, keiner hat es kommen sehen.
Mich hat es auch nicht mal gefreut, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das war jetzt in Anführungsstrichen ironisch gemeint. Ja, also okay. Ich glaube, die Welt freut es überhaupt nicht, was da passiert ist. Und zu unserer Einschätzung, also wie ist deine Einschätzung jetzt zu der Wahl? Wo hast du, welchen Sender hast du geschaut? Fangen wir doch mal so an.
Fangen wir mal ganz schmal an. Ich war im Dauerzeppen tatsächlich. Ich habe mit ZDF und also erst mal mit Maischberger angefangen und dann bin ich ins ZDF rüber, dann war ich kurzzeitig bei ProSieben, dann war ich bei RTL und ich habe das Gefühl gehabt, Gutenberg verfolgt mich. Gutenberg hat mich verfolgt die ganze Zeit. Er war, glaube ich, zuerst bei Maischberger, dann war er bei RTL. Ich weiß nicht, ob er bei ProSieben auch war. Höchstwahrscheinlich dann auch bei ZDF. Ich weiß gar nicht mehr, wo er überall war. Ich weiß gar nicht, liegen die Studios so nah beieinander. Immer die gleichen Gäste, immer das gleiche Gelaber. Ja. Und Gutenberg immer der surfen sie auf der Welle. Ich habe umeinander gezappt, bin am Ende aber bei ZDF hängen geblieben. Für mich war es der Beste. Die beste Berichterstattung.
Also ich hatte alle offen, von RTL, ZDF, dann NTV.
Hatte ich auch mal, ja.
Hatte ich auch offen. Ich habe es ja online ausschließlich geschaut. Was da interessant war, ist bei NTV war, dass du immer die aktuellen, also wirklich brandaktuellen Fortschritte hattest. Das heißt,
ZDF auch.
Prozentuelle, ja, die waren aber oft, redet jetzt von 5 Minuten später dran, was in so einer spannenden Phase wirklich oft dann schon, finde ich, zu wenig ist, weil...
Das ist ja super GAU, 5 Minuten,
da... Geht ja gar nicht. Also du willst ja brandaktuell sein und da war NTV wirklich immer sehr aktuell. Du konntest dann auf die Länder draufklicken und schauen den Fortschritt...
Online.
Ach so, da weiß ich nicht, wie ZDF den Fortschritt praktisch, wie viel Prozent schon ausgelesen worden sind. Und die waren halt immer 5, 7, 8, oft so 10 Minuten voraus, bevor dann das ZDF da mit ihrem Buzzer...
Ja, hat einen Buzzer, genau.
Echt einen Buzzer, gell. Ja. Und die Dame, die das Ganze durchs Programm geleitet hat, war dann auch oft überfordert.
Die war am Anfang schon überfordert mit der Begrüßung der Gäste und hat die Überforderung hat sich durchgezogen. Hat sie das erste Mal gemacht.
Es war unfassbar spannend und ich war durchgeschwitzt.
Wie lange warst du wach?
Ja, ich war ja in der Tat bis 9 Uhr wach, habe ja Nachtschicht gehabt, bin dann nach Hause gefahren und sofort wieder eingeschaltet, habe dann noch die Ansprache von Trump noch angehört und mit der Nacht direkt ins Bett. Ja, genau. Also dann dachte, okay, das war's.
Bei mir war es ähnlich, ich habe die Nacht durchgeschaut, bin zwischenzeitlich mal eingedöst, bin dann wieder aufgewacht, wo es dann spannend wurde und habe dann auch noch, glaube ich, um 8:30 oder so war es, die Rede von Trump angehört und bin dann ins Bett.
Ich war auch dankbar, dass ich Nachtschicht hatte, weil ich hätte das jetzt, ich hätte gar nicht um eins ins Bett gehen können oder sowas, sagen, jetzt geh ins Bett, bin müde, sondern das hätte ich gar nicht durchgehalten. Nee. Von daher war das gut, dass ich Nachtschicht hatte. Wie können wir das jetzt beurteilen, Christian? Wir reden jetzt hier von 51-49% wahrscheinlich im Endresultat.
Wir reden schon von einem Erdrutschsieg, wenn man das mal so vergleichen kann.
Ja, leider.
Trump auch in den Swing States.
Du wolltest übrigens deinen Stuhl ölen, gell?
Ja, immer ein bisschen. Aber es sind ja erst 2 Tage, 3 Tage her seinem letzten Podcast. Hat wirklich nicht auch die absolute Stimmenhoheit eben im ganzen Land gehabt und natürlich in den Swing States dann auch komplett brilliert. Man sieht somit, dass auch die deutsche Einschätzung des Ganzen, was unsere mediale Berichterstattung
ist,
eher von einem Wunschdenken, also wo eher so Wunschdenken mitgeschwungen ist, wie auch bei sämtlichen Trump-Wahlen zuvor auch, was auch der Fall war. Und auch die Amerikaner haben keine so lupenreine Presselandschaft, die man das objektiv einschätzen kann.
Kann aber auch keiner, weil, wie gesagt, Fox News ist eher
Fox Trump, News ist ja auch übertrieben. Dann, also es sind ja auch nicht an der Realität.
New York Times und was alles, die sind wieder, also jeder nimmt ja im Endeffekt das Ergebnis oder die Expertise daraus, wie er es empfindet, genau. Und was er glaubt oder das, wie es er gern hätte auch, ja. Genau. Um vielleicht auch noch weder zu beeinflussen, was ja damit auch noch mit zugute kommt.
Ja, aber du stehst halt lieber mal auf der Seite des Siegers, was ja auch die Rhetorik von Trump auch im Wahlkampf.
Ja, Washington Post hat sich ja wirklich zurückgehalten, ja, hat keine Einschätzung gegeben und hat sie auf keine Seite gesetzt.
Aber es ist bahnbrechend, definitiv. Der Sieg war bahnbrechend und ist vor allem bahnbrechend, dass er jetzt im Gegensatz auch von damals Obama zum Beispiel, der ja auch einen sehr bahnbrechenden Sieg damals eingefahren hat, dieses Mal in der Lage ist, durchzuregieren. Ja, von vorne bis hinten, vom Repräsentantenhaus bis in den Senat rein.
Senat ist noch nicht ganz sicher, da steht noch was aus.
Da steht noch was aus, aber wenn es so weitergeht, und das wird so durchgehen wahrscheinlich.
Ist ein Freifahrtschein für ihn. Und natürlich auch eine Probe auf Exempel sozusagen. Was passiert jetzt? Kann er wirklich diesem Ganzen gerecht werden, was er prognostiziert oder vorausgesagt hat, was er anders machen will? Wir reden jetzt auch mal hier gerade vor diesen Zöllen, ja, was passiert auch in Europa, ganz klar, wenn er Zölle einführt, ist natürlich auch ein Treiber der Inflation weiter.
Meine Zölle kann er ja von sich aus einführen, per Dekret, meiner Kenntnis nach. Hat er damals auch schon gemacht.
Aber die Europäer machen das gleiche auch dann. Und das ist natürlich eine Situation, die keinem hilft, ja, und auch selbst nicht dem Land hilft. Inflation wird es weiter vorantreiben. Es sind viele Ungereimtheiten, die da sich bilden werden. Das ist schon mal.
Bin ich bei dir, dass die Zölle jetzt nicht dazu führen, dass die Lebenshaltungskosten sinken. Aber Trump baut in dem Fall ja eher auf den Aufbau seiner Industrie vor Ort, weil er sagt, okay, die müssen halt dann bei uns produzieren und in dem Augenblick gibt er ihnen auch günstige Energie, in dem Augenblick gibt er ihnen wenig Regulierung, in dem Augenblick gibt er ihm freien Zugang zum Markt und versucht da auch wieder Arbeitsplätze, hochwertige Arbeitsplätze in seinem eigenen Land zu binden. Das Konstrukt kann man erstmal so nachvollziehen.
Ja, er versucht natürlich im Land dann eher so wie wurde es in irgendeinem Blatt genannt, ich wusste mal so, Geldbeutel vor Demokratie sozusagen, ja, also sein autoritärer Stil trägt natürlich dazu bei.
Der jetzt befördert wird durch das Durchregieren durch Repräsentantenhaus und Senat. Das wird heftig und dann hast du einen Politiker, der ernsthaft vielleicht auch das umsetzen will, was er vorher gesagt hat. Hatten wir auch bisher und gar nicht so oft.
Wenn wir mal hinterfragen, warum, wer ist schuld daran, dass Trump jetzt so gewonnen hat? Ich habe mir auch wieder die ganze Nacht eingelesen und da kam natürlich auch viel, klar, die Lebensmittelpreise, die Unterhaltskosten sind unfassbar hoch. Gell? Wir sprechen jetzt hier, es wurde auch genannt, dass zum Teil eine Kugel Eis 10 Euro kostet, ja, das, oder 10 Dollar. Das
hast du ja nirgends gefunden, dass es so ist, aber.
Nee, es wurde natürlich wieder.
Es ging um gefühlte Wahrheiten und das darf man auch mal, wir für uns nicht missinterpretieren. Ja, eben, ist ja bei uns dasselbe.
Es war Corona, die Demokraten hatten es nicht einfach, Corona, es war die Inflation, der Ukraine-Krieg, der dazukommt, natürlich im Bündnis auch mit der NATO. Das sind so viele Sachen, die dazugekommen sind. Die
ja, so wie bei Israel uns bei der Ampelregierung natürlich, ja. kann man ja vergleichen. Ja. Aber es geht um gefühlte Wahrheiten und es geht nicht um das, dass du in der Süddeutschen Zeitung oder in der New York Times liest, egal wie ihr euch fühlt, es darf euch nicht schlecht gehen, weil die Zahlen sagen was anderes. Und ähnlich ist es ja oftmals bei uns in Deutschland auch. Du sagst, okay, wir haben zum Beispiel die Migration darf eigentlich für euch kein Problem sein, weil ihr habt's, wo ihr euch im Osten beschwert über zu viel Einwanderung, ihr habt's nahezu keine Migranten vor Ort. Aber es geht um gefühlte Wahrheiten in Wahlkämpfen und aber auch beim Wählen. Und das wurde bisher immer, das hat Trump wunderbar gespielt. Und die Angst, die wo ich habe, ist jetzt nicht, dass Trump Präsident ist. Das ist jetzt so, das war auch ein bisschen zu erwarten. Und
ja, klar.
Dieses Land ist auch sehr gespalten. Aber die Angst ist, dass das rüberschwappt. Und ist die Art der Politikführung, wie sie ja bei uns auch schon immer wortgewaltiger wird und immer bis hin in die CSU hinein. Okay, der Generalsekretär der CSU, der hat's ja erfunden, grundsätzlich mal. Aber auch in die CDU, in den Parteivorsitz hinein. Ich lasse mal AfD und Bündniswagen, Sarah Wagen nicht raus, aber ich meine jetzt die klassisch demokratischen Kräfte, dass da diese Tonart und dieses Versuchtsein, eine Krise herbeizureden, um sie dann zu lösen, mit einfachen Mitteln, dass das ist, was zukünftig unsere Politik beherrschen wird. Und das ist die große Sorge, die ich eigentlich beim Trump-Sieg jetzt habe, dass sich da unsere Politiker viel zu viel dabei abschauen.
Da gebe ich dir recht. Da können wir ja später noch darauf hinkommen, was bei uns in Deutschland gerade passiert. Aber wenn man mal schaut, wer hat denn überhaupt Trump gewählt? Da sind wir ja wirklich die Mehrheit der früher nicht wählenden Arbeiterklasse hat sich jetzt sozusagen entschlossen zu wählen. Also der Wahlsieg geht ganz, ganz stark auf die Arbeiterklasse zurück, genau. Die sich natürlich mehr Geld erhoffen in ihrem Geldbeutel, was aber jetzt so nicht passieren wird. Ja, das heißt nicht, dass sie jetzt sofort mehr Geld haben werden.
Da geht es wieder um gefühlte Wahrheiten, aber sie fühlen sich halt dann besser.
Eben, ja, genau. Das ist genau das Problem.
In Deutschland wählt die Arbeiterklasse und die Geringverdiener wählen potenziell die Parteien, die ihnen objektiv gesehen, wenn du das Wahlprogramm anschaust und aber auch das, was sie praktisch umsetzen, ihnen eher zum Nachteil reichen. Mhm. Wenn ein Geringverdiener AfD wählt oder konservativ wählt, dann ist ihm das zum Nachteil in seinem eigenen Geldbeutel. Aber er fühlt sich dabei besser.
Ja. Jetzt können wir mal grob schätzen, was passiert jetzt mit dem Rest der Welt, also gerade wo USA mittendrin steckt, was passiert in der Ukraine. Da gibt es für mich eigentlich jetzt, glaube ich, nur zwei Szenarien. Also Trump geht für die Ukraine all in, um ihm klarzumachen, um Russland, um Putin klarzumachen, so geht es nicht weiter. Du kannst nicht einfach ein Land einverleiben und mir schauen zu. Das ist so die erste Haltung, die ich habe, obwohl er sagt, er will es ja in zwei Tagen beenden, was ich natürlich nicht glaube.
Übertreib's nicht, Patrick, es war ein Tag.
Ja,
24 Stunden.
Ein Tag. Putin hat sich natürlich nicht geäußert, wird auch nicht gratulieren, weil er sagt, sie sind nach wie vor sozusagen der Feind. Ja,
ach, das Amerika.
Ist doch wurscht, was soll das auch
werden? Der WTF hat heute ein bisschen was rausgelassen. Aber
oder er stoppt die Unterstützung komplett, ja, friert erstmal alles ein und sagt, wir kümmern uns erstmal um uns und dann Europa muss alles richten. Ja,
ich glaube, er will einen Deal machen, in seiner Sprache formuliert.
Der nur zulasten der Ukraine gehen kann und nichts anderes.
Ich weiß es nicht, ob man es so formulieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Trump reingeht und Putin eine klare Ansage macht, wie du gerade gesagt hast, ihm natürlich was zugestehen muss, der Ukraine was zugestehen muss, jeder gewinnt. Das ist das, was Trump tatsächlich kann. Er kann Deals machen und das hat man auch tatsächlich auch gesehen im Nahen Osten. Hat er Deals gemacht, wo er Präsident war, die waren nicht schlecht, von denen profitiert Israel heute noch von diesen Deals. Und wenn er in dieser Art des Pragmatismus in diese Situation reingeht, wird Ukraine vielleicht Territorium verlieren. Aber sie werden vielleicht auf anderer Seite was gewinnen, aber sie werden auf alle Fälle mehr gewinnen. Und das wird Trump Zelensky auch klar machen, vermute ich. Wenn ich ab heute keine Waffen mehr liefere, habt ihr mehr verloren, wie wenn ihr diese zwei Gebiete abgibt, beispielsweise. Mehr verlieren würden sie, wenn er die kompletten Waffenlieferungen von heute auf morgen einstellt.
Für Israel ist es natürlich super. Die freuen sich natürlich, weil Trump ja schon immer Israel zugewandt war. Das war natürlich auch das, was Harris vermeiden wollte, aufgrund von Pennsylvania, wäre praktisch der Vizekanzler oder Vizepräsident, wäre ja aus Pennsylvania, glaube ich, war das, oder?
Er war ja nicht aus Pennsylvania, aber es hätte einen gegeben aus Pennsylvania.
Er hätte einen gegeben, den wurde ja gezielt nicht aufgrund der
Israel-Politik.
Ganz genau, die ja wahrscheinlich jetzt Trump zugutekommt, ja auch. Genau. Und auch den Israelis ganz klar zugutekommt. zugute kommt. Also da wird wahrscheinlich noch mehr Unterstützung reinfließen und noch mehr freundlich oder akzeptieren.
Ja, Netanyahu ist ja ein großer Fan und hat ja auch im Vorfeld schon
Besuche entsprechend gemacht. Da wird sich, glaube ich, nichts ändern. Das wird so weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr liefern, damit der Iran auch in seine Schranken gewiesen wird.
Genau, vermute ich auch. Und was haben wir noch? Und jetzt haben wir die Auswirkungen auf Deutschland in dem Kontext. Und die siehst du ja mit dem heutigen Tage schon. Und da meine ich jetzt nicht das Ampel aus, sondern da meine ich, dass sofort jedem klar ist, jetzt müssen wir mehr für unsere Sicherheit tun. Da wird ein Mann gewählt und in dem Augenblick stellen wir fest, wir müssen mehr für unsere Sicherheit tun. Das ist doch total irre, Patrick. Ja. Der Mann ist noch nicht beim Amt und wir für uns stellen fest, okay, jetzt können wir uns nicht mehr auf die Mama Amerika verlassen.
Ja, 23,
was ist falsch gelaufen die letzten 60 Jahre?
23 Länder der EU haben ja schon das Bruttoinhaltsprodukt praktisch oder zumindest die 2% Hürde sozusagen schon genommen. Trump wird sagen, das reicht nicht, wir brauchen 3%, das wird bestimmt so kommen, verspreche ich da. Und wenn ihr das nicht erfüllt, dann passiert erstmal gar nichts ungefähr, das wird jetzt auf Deutschland zu kommen.
Also ist, Kontext, 2% ist Bruttoinlandsprodukt
in
Rüstung oder beziehungsweise in Verteidigung in dem Fall, die ja auch der NATO zugute steht. Im Bündnisfall. Und nicht welche, die 2-3% reinhauen und dann welche, die nur 1,2% reinhauen, wie vielleicht Deutschland lange Jahre lang.
Naja, und für die deutsche Wirtschaft wird es wirklich ungemütlich, gell, wenn die Strafzölle kommen. Also da wird doch einiges passieren, weil
180 Milliarden Euro für die EU in der Amtszeit von Trump wurde jetzt mal kurz errechnet. Ich finde die Summe gar nicht so hoch. Für die EU.
Ja,
ich finde die Summe überschaubar und du siehst ja auch, dass Amerika, BMW in Amerika ja auch schon Werke hat. Das lässt sich ja alles ein bisschen regeln. Da sehe ich jetzt gar nicht die große Sorge.
Aber halt diese 10%, gell? Diese 10%, den Zollsatz, den er angekündigt hat auf alle Exporte Deutschland oder auf alle Exporte der EU, wäre natürlich für Deutschland extrem schlecht als Exportland.
Wir sind ja Protektionismus ist nie gut, nee. Aber da die EU ja auch gegenüber China protektioniert, ist ja auch, sind wir selber auch nicht frei von Dummheit.
Und wir sprechen ja auch von der Automobilindustrie, wir sprechen ja eigentlich von allem. Ja,
wir können jetzt davon reden, dass Schaeffler Stellen abbaut und dass BMW massiv schlecht dasteht, aber das haben wir die letzten Podcasts schon behandelt, da wollen wir gar nicht drauf eingehen.
Nee. Ja, und dann, Ukraine haben wir schon angesprochen, also es wird hier doch ganz schön spannend.
Das wird hochinteressant und machst du dir jetzt Sorgen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir Sorgen machen muss, aber es wird unangenehm. Es wird unangenehm und ich glaube auch, wie Scholz heute gesagt hat, wir müssen mit USA zusammenarbeiten, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, also in gewissermaßen schon ein bisschen, also gerade was auch die Ukraine und die NATO anbelangt, gut, er wird aus NATO nicht austreten, das ist ja nur so immer so ein. Ja. Wie oft ist das eingetreten, was Trump gesagt hat? Ja, also das ist, und gerade bei der NATO ist, glaube ich, dass der Druck der internationalen Gruppe zu groß, als dass er sich das leisten könnte, da auszutreten, auch als Mitgründer der NATO. Also von daher glaube ich daran nicht. Aber was die Ukraine anbelangt, da macht man sich schon Gedanken. Also ich glaube, das ist die größte Angst auch, die Europa hat, wenn Trump sagt, er unterstützt nicht mehr, dass da unsere Demokratie und ja, sozusagen auch gefährdet ist, aufgrund vom Putins Krieg, von daher, und auch die Verteidigung. Und das,
ich glaube nicht, dass er komplett aussteigen wird. Ich glaube, er wird einen Deal suchen, weil alles andere wird ihn ja dann auch wieder im eigenen Land als schwach ausgelegt werden. Und da liegt er ja durchaus Wert drauf, dass er gewisse Stärke simuliert, die er dann wieder weiterführen kann.
Ja, auf jeden Fall war das ganze Thema jetzt hier mit zu den Wahlen, dass Harris verloren hat und Trump gewonnen, doch ein Schock in dieser Deutlichkeit, wie er gewonnen hat. Das war jetzt, glaube ich.
Wann war es für dich klar? Letzte Frage zu dem Thema von mir.
Für mich war es klar.
Wann war es klar?
Um 4 Uhr war für mich klar, das geht nach hinten los, das schaffen wir nicht mehr.
Ich war bei Florida. Wo Florida war für mich immer eigentlich auch ein Swing State. Und wenn Kamala Harris entsprechend geliefert hätte, für die Wähler auch durchziehbar, hätte sie Florida gewonnen und dass Florida auch in der Deutlichkeit und die erste Hochrechnung in Pennsylvania auch in dieser Deutlichkeit der Abstand, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Thema, das scheint durch zu sein. Da ist auch kein dass am Anfang immer die roten Staaten, also die Republikaner vorne sind, liegt an dem, wie halt ausgezählt wird erstmal und dass die Peripherie oft mal schneller ist. Aber in ja, da war es für mich klar.
Gut. Ja, dann lass uns mal ganz kurz nach Deutschland schwenken.
Ja, wir sind jetzt ganz spontan mal wieder und geben die erste wirklich journalistisch hochwertige Einordnung zu diesem Thema. Ja. Es ist so, für alle die, die es jetzt noch gar nicht mitbekommen haben, Scholz Lindner rausgeschmissen hat aus seinem, das kann im Endeffekt kann sein nur der Bundespräsident, aber er wird es ihm wohl vorschlagen und der wird das tun.
Wir haben uns die Rede von Olaf Scholz jetzt gerade noch angehört. Wir wollten eigentlich loslegen, dann kam sofort hier Rede Olaf Scholz, sofort, zack, müssen wir natürlich einschalten, abwarten. Und ja, wir haben da gelauscht, was da kam.
Ich muss sagen, es war mit einer der besten Reden, die Olaf Scholz bisher gehalten hat.
Ja, die erste war praktisch genau nach Beginn des Ukraine-Kriegs, wo er die Zeitenwende angesprochen hat.
Genau.
Die war gut.
Sehr starke Rede.
Ist aber nichts draus geworden, nicht viel. Also da ist was draus geworden, aber jetzt nicht in diesem Maße.
Sie ist jetzt auch anders, aber
ja.
Vielleicht ist deshalb nicht so viel draus geworden, weil es immer einen gab, der die notwendigen Schritte am Ende auch wieder ad absurdum geführt hat.
Meine Frage jetzt, war es richtig, Christian Lindner rauszuschmeißen?
Es war taktisch klug.
Natürlich
war es taktisch klug. Die Rede war stark. Er hat sie freigehalten. Er hat sie nicht abgelesen. Absolut. Es war eine rhetorische, aus meiner Sicht, Glanzleistung. Sowas findest du selten. Man kann sagen, Scholz ist kein guter Rhetoriker. Man muss sich diese Rede anschauen. Die war stark. Und er verbreitet natürlich jetzt ein
Optimismus, sag ich mal.
Ich wollte eher sagen, im Sinne der Ankertheorie es geht natürlich um die Deutungshoheit. Wer gibt diesem Zustand den richtigen Frame mit? Wer ist derjenige, der handelt? Wer ist derjenige, der schuld ist? Wo geht die Verantwortung des Ganzen hin? Und das hat er sehr gut gemacht. Und aus meiner Sicht aus verständlichen Gründen.
Der nächste Schritt ist jetzt, dass die FDP die Koalition verlassen wird.
Das wird so sein. Das wird so sein.
Und er hat auch davon gesprochen, er will die Vertrauensfrage stellen im Januar, wo ich sag, gut, er hat auch dazu gemeint, Januar deswegen, weil er erstmal mit der CDU sprechen möchte, CDU, CSU, für das, was er sich vorstellt, was er machen will. Er will investieren, er will Gelder freimachen für die Wirtschaft, für die Rüstung, um Deutschland.
Er sagt, es sind notwendige Investitionen, die nicht mehr aufschiebbar über einen Wahlkampf hinweg sind, und die möchte er auf den Weg bringen. Das Argument ist aus meiner Sicht schlüssig, aber nicht ohne taktischem Hintergrund. Mhm. Natürlich auch so zu sehen. Wenn ihm das so gelingt, dass er die Vertrauensfrage erst am 15. Januar stellen muss, gehe ich.
Das ist zu spät.
Dann hat er alles richtig gemacht.
Ich finde, das ist zu spät. Was ich richtig finde, ist, er hätte einfach Neuwahlen zustimmen müssen oder sollen, jetzt gleich, um dann im Januar, Februar, März.
Nein, dann hätte er ja Lindner zugestimmt. Ja,
natürlich.
Und das kannst du in der Situation ja nicht machen. Du kannst ja Lindner nicht entscheiden lassen, wann es neue Wahlen gibt. Somit entscheidet er das. Führung.
Ja.
Wer Führung bestellt, bekommt Führung.
Ja, stimmt.
Und gibt ihm nochmal eine gewisse Zeit und hat er taktisch nicht doof gemacht.
Ich bin da völlig bei dir, war auch ein bisschen überrascht von der Rede, positiv überrascht, muss ich sagen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das, was jetzt da passiert, hätte ja schon längst passieren können. Ja, weil, wie gesagt, es kam ja nichts raus. Wir hätten schon längst Gelder gebraucht, die Lindner immer zurückgehalten hat und aufgrund des Koalitionsvertrages. Ich sage, man hätte dann vor einem Jahr schon den Koalitionsvertrag oder vor zwei Jahren oder
ich würde sagen, jetzt aufgrund der Schuldenbremse zurückgehalten
müssen, einfach nur um einen neuen Vertrag auszuhandeln, um auf die Situation der Ukraine einzugehen zu können, ja, um Gelder freizumachen, um dann auch das Recht dazu zu haben, sich verschulden zu können, oder?
Aber da hilft ja Koalitionsvertrag nichts. Also
nee, man hätte einen neuen aushandeln müssen.
Ja, aber da kannst du ja auch die Schuldenbremse nicht aushebeln, nur weil du einen Koalitionsvertrag hast.
Ja gut, aber das ist dann wieder ein gesonderter Fall, sehe ich das jetzt mal. Aufgrund des Krieges, weiß man ja, dass man diesen Koalitionsvertrag wahrscheinlich nicht einhalten kann, ja, weil eine neue Situation da ist. Da hätte man, glaube ich, noch was Neues verhandeln können, um dann dem vorzubeugen, was jetzt passiert ist.
Ja. Ich sehe es gar nicht so, weil ja auch in den Merkel-Jahren immer wieder Krisen da waren und aufgrund dessen auf die Krisen entsprechend reagiert worden ist, ohne wieder einen neuen Koalitionsvertrag zu schmieden. Mhm. Lindner hat auf alle Fälle die Grundphilosophie, die dahinter oder die Grundhaltung, die hinter dem Koalitionsvertrag gesteckt ist, komplett verlassen aufgrund von Egoismus bezüglich seiner eigenen Person, bezüglich seiner Partei und nicht zum Wohle des Landes, was natürlich schade ist.
Gut, also
tut's denen gut? Gehen wir mal in die Metaebene. Tut's der FDP gut, dass sie jetzt da raus sind? Glaubst du, die wuppen die 5%-Hürde oder sind sie jetzt endgültig weg?
Die sind endgültig weg. Das Thema hat sich erledigt, glaube ich, FDP. Bin mir fast sicher. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, sie sind weg. Und ich glaube, der Move von Scholz jetzt sorgt dafür, dass sie dann tatsächlich keinerlei.
Scholz hat ja vorgeworfen, Lindner blockiert, ist kleinkariert und taktiert sozusagen, ja, um den heißen Brei herum.
Genau, hat sein Vertrauen oftmals missbraucht und das ist auch genau das, was zumindest die Anhänger einer entsprechenden Koalition bisher immer wahrgenommen haben und auch die Bevölkerung, unabhängig davon, dass man hinter der Grundpolitik der Ampel, ob man die gut oder schlecht findet, war die FDP immer der Quertreiber.
Ich sage grundsätzlich, die Neuwahlen tun Deutschland gut, definitiv, aber man hätte die Vertrauensfrage vielleicht doch früher stellen sollen, oder? Ist das überhaupt möglich, die Vertrauensfrage früher zu stellen?
Ja, wenn die Koalition scheitert oder wenn sich alle auf Neuwahlen einig sind, kann man das ja machen. Mhm. Das ist ja, ja.
Ich sage, es kommt zur rechten Zeit, gerade jetzt, weil Trump an der Macht ist, glaube ich, ist es, ich finde es gut, dann neu strukturiert oder vielleicht, wie soll ich das sagen,
mit neuem Mut sozusagen, neu geordnet,
für Deutschland, für die Wirtschaft, für die Ukraine auch, dazustehen und dann auch, ich hoffe, auch mit den richtigen Entscheidungen dahingehend,
Das wird echt ein heißes Jahr. Auch politisch natürlich sehr interessant. Wir hatten wenig Humor in der Episode, aber es ist jetzt so der Stand, so wie es halt ist.
Ja, was soll man sagen? Ich finde, es kam viel zu spät. Das Ganze, das hätten wir früher haben können.
Nein, sehe ich jetzt gar nicht so, weil zumindest zwei von drei ja echt noch Ziele hatten und ja auch viele Reformen auch im Gepäck hatten.
Endlich mal eine
Regierung, die Reformen macht und nicht 16 Jahre sich aufgrund einer Reform des Vorgängers ausruht, sondern eine Regierung, die Dinge anpackt. Und wenn sich Lindner berissen hätte, sein eigenes Ego und den Existenzkampf seiner eigenen Partei ein bisschen beiseite geschoben hätte, dann hätten gute Reformen noch kommen können. Das wird jetzt gesagt, nicht der Fall sein.
Ich hätte gesagt, gefühlt, ja, hätte das früher stattfinden müssen. Klar kann man versuchen, noch weiter zu dümpeln und weiter rumzuspielen im Sandkasten und warten, bis die Burg einstürzt.
Die Alternative ist nach Umfragen eine CDU-geführte Regierung. Und da wissen wir ja nach den letzten 16 Jahren, was da rauskam.
Ja gut, man kann davon hoffen, dass die CDU und CSU daraus gelernt hat aus den Fehlern. Ich glaube, sie haben auch wirklich massiv daraus gelernt, was falsch gelaufen ist.
Es ist eine andere Partei mittlerweile mit Merz an der Spitze, das muss man fairerweise auch sagen.
Und sie wissen, wo sie die Hebel ansetzen müssen, was falsch gelaufen ist. Ich glaube, es hat auch der Kleinste mittlerweile, also ich rede jetzt nicht von Olaf Scholz, sondern ich rede von Bürgern, kapiert, dass das einfach 16 Jahre, zumindest dann die letzten 10 falsch war, schlecht gelaufen ist. Und wir können das hoffen, dass es...
Der Kleinste hat auf alle Fälle heute eine gute Rede gehalten.
Definitiv.
Okay.
Definitiv.
Gut. Wir gehen raus, oder?
Wir gehen raus, sonst
putilisieren wir. Das nächste Mal wird es wieder humoristischer.
Humoristischer,
aber...
Und hier unser kleiner Beitrag.
Wunderbar, gute Zeit euch.
Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao.
Und passt ein.
Adios, amigos.
Bis dann.